Ja, vielen Dank für alle Unterstützung. Vielen Dank, dass wir die Gemeinschaft heute Morgen hier miteinander haben dürfen unter dem Wort Gottes. Wir machen uns Gedanken über die Himmelfahrt Jesu. Wir machen uns Gedanken darüber, dass er wiederkommt. Wir haben heute Morgen noch, meine Frau und ich, im Radio unterwegs gehört, ERF. Da ging es auch um die Himmelfahrt. Und da sagte jemand, ja, Jesus ist ja nicht in den Himmel gegangen, um dann dort Ferien zu machen oder sich auszuruhen, mit dem Vater alleine zu sein. Nein, er wacht über diese Welt. Er hat ja gesagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das heißt, alle Ereignisse, die in dieser Welt geschehen, auch wenn wir das nicht so feststellen, stehen unter seiner Kontrolle und er wird eines Tages wiederkommen. Das dient alles seiner Wiederkunft, was hier auf dieser Erde geschieht. Ja, erlauben Sie mir auch noch mal ein Gebet zu sprechen. Philipp, danke, ich arbeite auch mit dir sehr gerne zusammen. Und der Jugendchor extra aus der Schweiz gekommen, das muss man sich mal vorstellen. Und aus der Ukraine. Herrlich. Ja, noch ein Gebet. Liebevoller Vater, in dem Namen des Herrn Jesus Christus beten wir, nimm du uns doch in dein Programm hinein. Öffne uns doch die Augen, dass wir sehen die Wunder in deinem Wort. Amen. Komm, Herr Jesus. Das ist das Thema, das wir uns gestellt haben für diesen Tag. Das steht seit der Himmelfahrt Jesu im Raum. Als er in den Himmel fuhr, waren da die Jünger und fragen, richtest du jetzt dein Reich auf? Und er sagt, das gebührt euch nicht zu wissen. Da war noch einiges im Programm, das wusste noch kein Apostel, was Gott da alles vorhatte, zum Beispiel mit der Gemeinde, ja, dem Leib des Christus. Und dann fuhr er gen Himmel und dann stehen da die Engel und sagen, er wird wiederkommen. Das war die Abschiedsbotschaft, das ist eigentlich der letzte Satz oder sagen wir die letzten Sätze, die gesprochen worden sind, als Jesus uns verließ. Ich komme wieder, also man könnte sagen, wir sagen heute in gut Deutsch auf Wiedersehen. Er kommt zurück. Und übrigens endet so ja dann auch die Bibel in der Offenbarung Kapitel 22. Die letzten Worte dort lauten ja, Amen, komm, Herr Jesus. Also auch das steht in dem Raum. Die Bibel lässt das also offen. Sie sagt nicht, jetzt ist Schluss und vorbei. Und irgendwie, ja, jeder, der an Jesus glaubt, wird dann auch mal irgendwann auferstehen am jüngsten Tag und im Himmel sein. Nein, die letzten Worte der Bibel erklären uns, er kommt zurück. Und er will, dass seine Gemeinde so betet. Wann haben Sie das letzte Mal getan? Amen. Komm, Herr Jesus, sollten wir jeden Tag tun. Lassen Sie mich einsteigen mit einer Geschichte, also Moment, ich habe ja, oh nee, wie war denn das hier jetzt? Komm, Herr Jesus, so, und jetzt kommt was anderes. Ah, da habe ich meinen Bildschirm, ja, alles klar, Entschuldigung. Das ist ein wunderschönes Foto, zwei Bilder. Rechts sehen Sie Ludwig II., der wird ja auch der Märchenkönig genannt. Und links, das ist die Insel Herrenchiemsee auf dem Chiemsee. Und dort ist ein wunderbares Schloss, das dieser Ludwig II. Erbaut hat, ganz pompös, Versailles nachgebaut in Frankreich. Und er hat viele oder sagen wir mehrere Schlösser und Bauprojekte gehabt. Und dieser Ludwig II. Hat Unmengen an Kostbarkeiten, an Geld ausgegeben, um diese Prunkschlösser zu bauen. Und nun, wenn man vielleicht mal in Urlaub ist und auch diese Insel besucht, Herrenchiemsee, dann besucht man wahrscheinlich auch dieses Schloss. Man kann da durchgeführt werden durch einen Reiseleiter, und der einen dann da durchführt und alles erklärt. Und dann sieht man auch ja, die verschwenderische Großzügigkeit, die der König Ludwig ausgegeben hat für diesen Prachtbau. Und dann wird man so von Zimmer zu Zimmer durchgeführt, von Raum zu Raum durchgeführt. Und dann mit einmal kommt man in eine Abteilung, da denkt man, ja, hier ist ja gar nicht fertig. Das ist ja noch Rohbau. Das ist noch nicht zu Ende. Und dann wird Ihnen der Reiseleiter sagen, ja, hier sind dem König die Mittel ausgegangen. Und er konnte den Bau nicht zu Ende führen. Außerdem war es so, dass er sehr krank wurde, psychisch krank, geisteskrank, meinen manche. Und er sei dann vor der Vollendung dieses Baus auf mysteriöse Art und Weise im Chiemsee ertrunken. Also er war krank, er ist frühzeitig gestorben, ihm sind die Mittel ausgegangen und darum konnte er den Bau nicht zu Ende führen. Warum erzähle ich das? Ich vergleiche diesen König mit einem anderen König. Sie können sich denken, mit wem? Mit unserem ewigen König Jesus Christus, dem Messias Israels, der auch als König aller Könige wiederkommen wird. Und eins können wir über ihm sagen, ihm sind die Mittel nicht ausgegangen. Er führt den Bau seiner Gemeinde, seines geistlichen Hauses weiter. Er vollendet den Bau des Reiches Gottes. Er lebt und er kommt zurück. Rechnen wir noch damit? Und er will uns gebrauchen, dass wir mitarbeiten an seinem Schloss, sagen wir, an dem Bau seiner Gemeinde. Was jetzt mit dem Thema Komm, Herr Jesus, zusammenhängt, sind ja immer wieder auch die Gegebenheiten in unserer Welt. Was so um uns herum geschieht, jetzt können wir natürlich sagen, ja, Jesus kommt wieder, das verkündigen wir ja schon 2000 Jahre. Und es gibt ja auch viele Zeichen und jedes Mal, wenn wir irgendwie, irgendwo etwas sehen oder hören, dann bringen wir das in Verbindung mit Jesus Christus und mit seiner Wiederkunft. Und das ist auch richtig so. Die Bibel will das ja. Die Bibel will, dass wir wachend durch diese Welt gehen und dass jede Generation für sich auf Jesus Christus hin ausgerichtet ist und ihn erwartet. Und das wollen wir auch tun. Und was einem auffällt, wenn wir heute so auf die Zeichen der Zeit achten, dann sind das folgende Dinge, die einfach in einem Maß vorhanden sind, wie vielleicht in der Art und Weise noch nicht vorher, nämlich alles, was heute passiert, das geschieht eigentlich global. Gehen wir das mal durch. Kriege. Man spricht ja schon von dem Krieg in der Ukraine, von einem Weltkrieg. Weil immer mehr Völker einbezogen werden und manche haben Angst, ja, das sind die Anfänge wie damals auch beim Zweiten Weltkrieg. Wir wissen es nicht. Denken wir an den Sudan. Wir haben einen Mitarbeiter, Elia Maurice, unser ägyptischer Mitarbeiter, arabischer Mitarbeiter, der sehr viel in Sudan tätig war. Er sagt, was da im Moment geht, grausamer kann man sich das kaum vorstellen. Erdbeben, gut, wir haben schon tausendmal darüber geredet. Wir haben es vielleicht noch in Erinnerung jetzt in Syrien, in der Türkei. Menschen, die da wirklich schrecklich umgekommen sind. Globale Pandemie. Wir rühmen uns, dass wir wieder so zusammen sein können. Ist ja auch wunderbar, aber wir wissen nicht, was als nächstes kommt. Und das Interessante ist ja gewesen, wir haben uns darüber auch schon ausgesprochen, dass diese Pandemie, jetzt positiv oder negativ, die ganze Welt erreicht hat. Und darüber hat Jesus Christus ja auch gesprochen. Hitzewellen in Europa, eben hörten wir in den Nachrichten noch, Überschwemmungen jetzt in Italien mit etlichen Toten, gesellschaftliche Unzufriedenheit weltweit, die Konkurrenten der Staatengemeinschaften, die gegeneinander sind, politisches Chaos auf der ganzen Welt, explodierende Preise. Das fängt auch an, langsam aber sicher, teure Zeit. Frieden in Nahost und ungezügelter Hass. Also mir geht das besonders nahe in den letzten Wochen oder Monaten. Ja, ich sage es mal ganz plastisch, was da auf Deutschlands Straßen los ist. Ungezügelter Hass. Ich habe da eine Nachricht, ich lese Ihnen das vor. Das ist jetzt nur repräsentativ für vieles. Da heißt es, der tragische Tod einer Radfahrerin in Berlin im Oktober 22 hat international große Anteilnahme, Trauer und Wut ausgelöst. Die Frau, die eingeklemmt unter einem tonnenschweren Betonmischer lag, musste zur Rettung von diesem erneut überrollt werden. Sonst hätte man sie gar nicht rausgekriegt. Warum? Weil ein Feuerwehrfahrzeug mit der benötigten Hebetechnik in einer Straßenblockade von Klimaextremisten feststeckte und nicht durchkam. Wenig später erlag die Frau im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. Und trotzdem sah sich die zuständige Staatsanwaltschaft noch nicht einmal veranlasst, Anklage gegen die Klimaterroristen zu erheben. Diese verhöhnten ihr Opfer anschließend noch mit den Worten, es ist Klimakampf, dumm gelaufen. Mach dir nichts draus, es ist Klimakampf. Damit wird alles entschuldigt. Ungezügelter Hass, Anarchismus. Ja, die Bibel bringt es auf den Punkt. Ist auch immer wieder ein Endzeitswort. Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden, denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, egoistisch. Sie sehen nur noch ihre Ziele und auf alles andere, was ihrem Ziel nicht entspricht, darauf trampeln sie herum. Ein anderes, ja, ist es jetzt ein Zeichen? Ich weiß es nicht. Wissen Sie, was das ist? Da wird ein amerikanisches Militärhospital gebaut in der Nähe von Ramstein, also Frankfurter Gebiet. Viele, die meisten amerikanischen Soldaten sind ja im Zusammenhang mit der Wende aus Deutschland weggezogen worden. Und jetzt bauen die Amerikaner, die bauen in der Nähe von Ramstein ein Spital, das wird nachher so aussehen. Im Moment sind dort 15 Kräne stationiert, 1400 Arbeiter wirken dort. Es wird ein Spital mit 4000 Betten. Stellen Sie sich das mal vor, welches deutsches Krankenhaus hat das? 4000 Betten und die deutsche Bundesregierung, wie könnte es auch anders sein, sie beteiligt sich mit über 150 Millionen Euro. Die Frage allerdings ist, warum baut man das? Die meisten amerikanischen Soldaten sind hier abgezogen worden. Warum bauen die Amerikaner so weit von ihrem Land weg, hier in Europa, auf deutschem Territorium, mit der Hilfe von Deutschland, ein so gigantisches Spital? Welche Gedanken stecken dahinter? Es macht doch schon so ein bisschen so Klingeling, nicht wahr? Und das sind ja Tatsachen. Etwas anderes, und da gehen wir jetzt in den Nahen Osten, Abu Dhabi, Gebetszentrum am Golf, neuer Nabel der Welt, schreibt man da drüber, neuer Nabel der Welt, hören Sie mal, ich sage es noch einmal, ich möchte Ihnen nicht auf den Geist gehen, aber ich sage es bewusst noch einmal, neuer Nabel der Welt, oh la la. Im Rahmen des Friedensabkommens mit Israel und diesem Abraham-Abkommen haben die dort in diesem Gebiet, auf diesem Platz, drei gleich große Gebäude hingestellt. Und zwar eine Kirche, ich weiß jetzt nicht, welche die Kirche ist, eine Moschee und eine Synagoge. Mitten in der islamischen Welt, mitten in der arabischen Welt. Wie ist das möglich? Das wäre vor wenigen Jahren undenkbar gewesen. Und auf einmal, ich sage mir, wie aktuell ist die Bibel? Wie aktuell ist die Bibel? Die Kirche, da sieht man hängende hölzerne Balken drin, von der Decke ausgehend, und die sollen an das Leben und an den Tod Jesu Christi erinnern. Interessanterweise nicht an seine Auferstehung. Die Moschee, da ist etwas drin gebaut, das sieht so ähnlich aus wie eine Höhle, und das soll den Ort darstellen, wo Mohammed den Koran empfangen hat, angeblich. Und in der Synagoge, da ist ein Licht aufgestellt, und dieses Licht soll ein Zeichen sein für den ewigen Gott. Und man sagte sich ausdrücklich, gucken Sie mal, da sieht man sogar da in dieser Mitte, da in diesem, ah ne, sehen Sie schlecht, ne? Sehen Sie das jetzt auch so schlecht? Oder sehe ich das jetzt nur so schlecht? Naja, jedenfalls ist da ein siebenarmiger Leuchter auf diesem Turm. Ein siebenarmiger Leuchter. Hat die höchste Stelle. Und man hat gesagt, keine Religion soll die andere übertreffen. Alle Religionen unter einem Dach, unter einem Hut. Ich lese dazu, die Vereinigten Arabischen Emirate und ihre glitzernde Metropolen Dubai und Abu Dhabi, so lautet die Botschaft, sind der neue Nabel der arabischen Welt, die Handelsstadt. Dubai gleicht dabei einem wuchernden Las Vegas, erbaut entlang einer riesigen Autobahn als Mekka des zügellosen Konsums. Die Idee für diese Gebäude geht auf das Jahr 2019 zurück, als Papst Franziskus einen Besuch abstattete. Jetzt stellen Sie sich mal vor, da ist also die katholische Kirche involviert, da ist der Islam involviert und da ist Israel involviert. Das Friedensabkommen. Ich zitiere weiter. Mohammed bin Zayed, der Emir von Abu Dhabi und starker Mann in den Vereinigten Arabischen Emiraten, der mächtige Herrscher über die Stammesföderation, präsentiert sich gerne als weiser König, der sein ölreiches, dünn besiedeltes Wüstenland in eine goldene Zukunft führen will. Als solcher hat er 2020 Frieden mit Israel geschlossen und setzt seit ein paar Jahren konsequent auf eine Null-Problem-Außenpolitik. Die Emirate, so will es der gesundheitsbewusste Asket, sollen zur führenden Handelsmacht, zur führenden Handelsmacht zwischen den Kontinenten werden, zu einer oder zu einem Leuchtturm inmitten einer globalisierten, vernetzten Welt. Also wenn man das alles so liest und so sieht und hört, an was denken Sie da? Und dann noch die römisch-katholische Kirche und involviert ist Israel und die islamische Welt. Da denkt man doch Handelsmacht und so weiter. Da kommt einem doch zumindest mal so dieser Gedanke. Ich will das ja jetzt gar nicht lokalisieren, aber der Gedanke ist doch da, Mensch, das ist doch Offenbarung Kapitel 18. Das könnte ja mit Babylon zu tun haben. Was entsteht da auf einmal? Amen, komm Herr Jesus. Er sitzt im Himmel und er greift in die Geschehnisse dieser Welt ein. Alle noch ausstehende Prophetie muss sich erfüllen. Und gleichzeitig, das ist auch eine schockierende Nachricht, aber das hört man immer wieder, gleichzeitig ist in Israel ein Gesetzesentwurf im Gespräch, dass das öffentliche Missionieren in Bezug zu Jesus Christus, also das Reden über Jesus Christus, verbieten soll. Gläubige, die das Evangelium Jesu in Israel weitersagen, müssen dann mit Gefängnisstrafen rechnen. Das ach so heilige Israel. Und wir kennen einige an Jesus gläubige Juden, die in Israel leben und arbeiten und dort ihre Gemeinden haben, und sie glauben nicht, wie schwer die das haben. Die werden nicht offiziell verfolgt. Die kommen noch nicht ins Gefängnis oder dergleichen. Aber ich weiß von einem zum Beispiel in der Nähe von Tiberias, die wollen schon jahrelang ein weiteres christliches Gebäude bauen, kriegen keine Genehmigung. Wird immer wieder verschoben, dann ganz verboten. Sie bekommen einfach keine Genehmigung. Und bei anderen Gebäuden geht das ganz schnell. Was ist da los? Das ist antichristlich. Der Islam ist antichristlich. Wir lieben Israel trotzdem, ja, weil wir wissen, Gott hat mit diesem Volk ein Ziel. Wenn Jesus Christus kommt, dann wird er auch Israel wiederherstellen und zurechtbringen. Aber vorher geht es auch noch durch eine andere Geschichtszeit. Ich würde sagen, unsere Zeit steht auf jeden Fall unter dem Zeichen der Eile. Es scheint irgendwie alles dichter zu werden, es scheint schneller zu gehen, ob das jetzt Pandemie ist, ob das jetzt Krieg ist, alles miteinander, ob das diese Ereignisse sind in Nahost, Friede, Friede, keine Gefahr und so weiter und so fort. Die Situation in Israel, also gut, wir haben es jetzt schon, ich weiß nicht wie lange, wie viele Jahrzehnte hier in Sindelfingen verkündigt, aber es ist ja auch das, was Gott will. Wir sollen ja nicht darüber einschlafen. Das Wiederkommen Jesu ist eine Realität. Das Kommen Jesu für seine Gemeinde ist eine Realität. Und wer hat die Wiederkunft des Herrn Jesus Christus für seine Gemeinde offenbart bekommen? Der Apostel Paulus, nicht wahr? Er wird ja auch der Apostel des Leibes Christi genannt oder der Apostel der Geheimnisse Gottes im Neuen Testament. Es ist sogar nicht einmal so ganz übertrieben, dass man sagen kann, dieser Apostel Paulus ist eigentlich der Begründer des Christentums in der Welt, in Europa, außerhalb Israels, ja, außerhalb der jüdischen Welt. Und ich denke, wir dürfen sagen, niemand mehr als der Apostel Paulus hat deutlicher und detaillierter und kompakter über die Auferstehung Jesu gesprochen, über seine Himmelfahrt und über seine Wiederkunft, als ausgerechnet dieser Mann. 1. Korinther Kapitel 15 ist ja eins der längsten, wenn nicht sogar das längste Kapitel im Neuen Testament. Auferstehung Jesu. Und da lesen wir auch, dass er wiederkommt in einem Augenblick, in einem Atomos. Und die Gläubigen in Christus, also die Gemeinde Jesu, wird verwandelt werden. Das ist ihm offenbart worden. Und da bin ich jetzt bei dem Punkt, wenn wir dann jetzt sprechen anhand der Zeichen der Zeit, unsere Zeit steht unter dem Zeichen der Eile, dann bin ich bei dem Punkt des Apostel Paulus, der ja der Einzige ist, dem die Entrückung der Gemeinde Jesu offenbart worden ist. Und er ist auch der Einzige, wenn Sie ganz genau ins Neue Testament hineinschauen, werden Sie feststellen, er ist der Einzige, der über die Entrückung der Gemeinde Jesu schreibt. Sie finden die Entrückung nicht in der Offenbarung, buchstäblich jedenfalls nicht. Wir können sie hineininterpretieren, natürlich, symbolisch, Offenbarung Kapitel 4. Aber buchstäblich, so buchstäblich, wie Paulus sie verkündigt, in einer Realität, die seinesgleichen sucht, das finden wir eben nur bei ihm. Und dieser Mann, wie kann es auch anders sein? Er, der Begründer des Christentums in Europa ist, der der Apostel der Nationen ist, dem das Geheimnis des Leibes Christi offenbart worden ist, dem all die Geheimnisse des Neuen Testamentes aufgeschlossen wurden, ausgerechnet dieser Mann wurde ja einmal selber entrückt. Ich sag mal, als ein Prototyp, ja? So als ein Prototyp für die Gemeinde Jesu wurde der von dieser Erde weg in den Himmel geholt und ich glaube, nicht zuletzt als ein Hinweis für die Gemeinde, als eine Vorschattung auf die Gemeinde Jesu. Das, was er erlebt hat, ist real, das ist Realität. Die Entrückung der Gemeinde, liebe Glaubensgeschwister, ist Realität. Ich weiß, Jesus hat gesagt, wenn der Menschensohn kommt, wird er noch Glauben finden auf Erden? Es wird immer mehr in Zweifel gestellt, auch in christlichen Kreisen. Man rechnet nicht mehr damit und dann, Achtung, aufgepasst, ja, sie schliefen alle ein. Wir lesen es. Ich kenne einen Menschen in Christus vor 14 Jahren, ob im Leib, weiß ich nicht, oder außerhalb des Leibes, weiß ich nicht. Gott weiß es. Einen Menschen, der entrückt wurde bis in den dritten Himmel. Und ich kenne einen solchen Menschen, ob im Leib oder außerhalb des Leibes, weiß ich nicht, Gott weiß es, dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, die ein Mensch nicht sagen darf. Also wisst ihr, was uns da im Himmel erwartet? Himmelfahrt, ja, wenn die Gemeinde Jesu dann antritt zur Himmelfahrt. Da werden wir mit Dingen konfrontiert, da werden wir in eine Welt kommen. Paulus hat ja schon viel offenbart gekriegt, aber da verschlägt es auch ihm die Sprache. Er kann es nicht nur nicht sagen, er darf es nicht mal sagen. Er darf es nicht mehr sagen. Ewige Offenbarungen in der Ewigkeit Gottes, das ist deine Hoffnung. Bleib dran. Bete jeden Tag, komm Herr Jesus. Gott erhört Gebet. Ich bete auch immer wieder, Herr, erfülle alle deine noch ausstehenden Prophezeiungen. Auch das Negative muss ja passieren. Ist ja zum Schluss positiv, ja? Dass der Herr Jesus wiederkommt. Also eins will ich mal sagen. Interessantes Bild, ne? Das bin ich. Nein, was ich damit sagen will, ist, Paulus hat gesagt, dass er diese Offenbarung vor 14 Jahren erhalten hat. Was bedeutet das? Dass er 14 Jahre darüber nicht gesprochen hat. Boah, ich hätte das nicht gekönnt. Also wenn Gott mir sowas offenbart hätte oder wenn der mich in den Himmel geholt hätte, ja, da wäre ich aber ganz schnell zu meiner Frau gerannt. Ich hätte, du Elke, was habe ich da erlebt? Oder zu meinen besten Freunden. Und in jeder Versammlung hätte ich das erwähnt. Leute, ich war ja auch mal im Himmel und so und Gott hat mich entrückt und so weiter und so fort. Ja? Paulus war kein oberflächlicher Mensch. Er war kein hochmütiger Mensch. Er wollte und brauchte nicht protzen. Er konnte 14 Jahre darüber schweigen. Und wenn die Korinther ihn nicht so herausgefordert hätten, hätte er es vielleicht, menschlich jetzt gesagt, jetzt auch noch nicht geschrieben. Aber Gott, der Heilige Geist, wollte das. Weil dieser Paulus, warum holt Gott den in Himmel? Hätte er doch nicht tun müssen. Ne? Was, überlegen Sie mal, warum holt Gott den Paulus so mal in den Himmel und dann lässt er den da oben sein, ich weiß nicht wie lange, und dann schickt er wieder auf die Erde und dann sagt er noch, ja, aber was du gesehen hast, darfst du nicht verkündigen. Ja, für was? Erinnern Sie sich daran, Paulus ist der Apostel der Gemeinde Jesu, der am deutlichsten verkündigt, Jesus kommt für seine Gemeinde wieder und holt sie in den Himmel. Und dafür ist er ein Prototyp. Wir können aus seiner Entrückung für uns lernen, zum Beispiel das, dass die Entrückung Realität ist. Schon alleine das. Paulus wurde nicht in einer Vision entrückt, wie zum Beispiel Johannes, der Apostel Johannes in der Offenbarung. Er wurde nicht bloß geistlich entrückt in dem Sinne. Er sagt zwar, ob es im Fleisch war oder außerhalb, das weiß ich nicht, aber es war auf jeden Fall real. Er wurde real für diesen Moment irgendwie verwandelt und in den Himmel geholt. Und das ist größte Realität und Hoffnung für die Gemeinde Jesu. Amen. Komm, Herr Jesus. Und dann auch, wie er das beschreibt, ist auch ganz interessant. Er sagt ja, ich kenne einen Menschen in Christus vor 14 Jahren, ob im Leib, weiß ich nicht, oder außerhalb des Leibes, weiß ich nicht. Gott weiß es. Er sagt ja nicht, ich, Paulus, wurde entrückt, sondern er sagt, ich kenne einen Menschen in Christus. Er schreibt über sich selbst, dass, wenn man den Zusammenhang liest von 1. Korinther Kapitel 12, dann stellt man fest, es ging um keinen anderen als um Paulus. Zum Beispiel auch dann Vers 7 deutet darauf hin, dass er wegen den hohen Offenbarungen einen Pfahl im Fleisch hatte, etc., etc. Also Paulus spricht ohne Zweifel von sich selbst, aber er nennt seinen Namen ganz bewusst nicht. Ich glaube, das hat eine heilsgeschichtliche Funktion. Das tut er nicht, ja, um jetzt nicht hochmütig zu klingen oder dergleichen. Er wusste ja trotzdem, er wusste ja, von wem er schrieb. Und die Korinther wussten auch, wen er meint. Und dennoch sagt er nur, ich kenne einen Menschen in Christus. Ich glaube, das gebraucht der Heilige Geist als eine Heilsoffenbarung für die Gemeinde Jesu. Ich sagte und ich wiederhole, Paulus ist meines Erachtens ein Prototyp, der Apostel der Gemeinde des Leibes Christi wird selber entrückt, weil er zu einem Zeichen gesetzt wird für das Kommen Jesu für seine Gemeinde. Ich kenne einen Menschen in Christus. Ja, das bedeutet ja nichts anderes als, es könnte auch jeder andere sein. Er muss nur in Christus sein. Verstehen Sie? Das ist wichtig. Der kann auch jeden anderen Namen tragen. Jeder, der ein Kind Gottes ist. Jeder, der von Neuem geboren ist. Jeder, der bekehrt ist zu Jesus Christus und den Heiligen Geist damit empfangen hat, ist bei Gott bekannt und von Gott erkannt und der wird auch eines Tages entrückt werden. Ich kenne einen Menschen in Christus. Könnte jeder andere sein. Da kann auch jeder andere Name stehen. Ja, da könnte jeder andere Name stehen. Da könnte Marlene stehen, da könnte Dietrich stehen. Ne? Da könnte Marlene Dietrich stehen. Also da könnte jeder andere Name stehen. Ein Menschen in Christus. Da ist nicht die Rede von Verdienst, oder? Es ist nicht die Rede von Verdienst. Ja, ich, Paulus, ich bin ja schließlich der Apostel. Ich bin ja der Apostel. Ja? Guck mal, was ich alles geleistet habe. 13 Briefe schreibe ich im Neuen Testament und so weiter und so fort. Und was ich alles gelitten habe, ja, dass der Herr mich in den Himmel holt mal, das ist doch klasse. Nein, nicht Verdienst. Ein einziges Kriterium. In Christus. Diese Entrückung vor 14 Jahren hat Paulus erlebt in einer Zeit, in der er, ich sage das in Anführungsstriche, als Apostel eigentlich noch gar nicht unterwegs war. Nur jedenfalls noch nicht so richtig. Wir kommen da nochmal drauf. Er hat also noch gar nicht so viel geleistet. Und trotzdem wurde er schon entrückt, weil er in Christus ist. Und darauf macht er ja dann auch später aufmerksam, selber in diesem berühmten Offenbarungskapitel über die Entrückung. Ja, da schreibt er ja, denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf und mit der Stimme eines Erzengels und mit der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus. Genau sein Thema. Die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. Ja, und was ist jetzt mit denen, die nicht in Christus sind? Ja, wir malen uns das ja immer so schwarz vor Augen, nicht wahr? Aber ich kenne einen Menschen in Christus. Gott kennt alle, die in Christus sind. Und da ist niemand vergessen. Egal wo. Aber wo Gott weiß, du bist nicht oder du bist noch nicht in Christus, bist du nicht errettet. Gehörst du nicht dazu. Der Schreck begleitet einen irgendwie, nicht wahr? Jedes Mal, wenn wir einkaufen im Supermarkt, ich habe keine Angst, nicht dabei zu sein. Ich darf durch die Gnade Gottes in Christus sein. Aber das sind immer so die Gedanken, die kommen gerade angeflogen. Und dann sehe ich da, meine Frau hat den Einkaufswagen geschoben und ich gucke da manchmal im anderen Regal, da komme ich zurück, steht der Einkaufswagen da, meine Frau nicht. Der erste Gedanke. Oder unsere Kinder damals, ja? Wenn wir dann später mal nach Hause kamen von der Gebetsstunde oder ich weiß nicht, von irgendwas. Und die Kinder waren alleine zu Hause und wir haben uns dann etwas verspätet. Und an was haben die Kinder dann oft gedacht? Ist der Herr Jesus gekommen und wir sind nicht dabei? Hat aber nachher auch dazu beigetragen, unter anderem, dass sie sich zu Jesus Christus bekehrt haben. Wenn Jesus kommt, kennt er dich dann dabei? Er sagt das ja gerade in Bezug seiner Wiederkunft. Ja? Jetzt nehmen wir mal das Gleichnis der 10 Jungfrauen. Ich habe euch nie gekannt. Aus. Also damit ist nicht zu spaßen. Aber wer in Christus ist, der ist gerettet. Der ist ein Miterbe Christi, der ist gerecht geworden, der ist geheiligt, der ist erlöst. Christus ist seine Weisheit. Der ist bereits jetzt versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Ein nächster Punkt. Paulus wusste damals gar nicht, wie das richtig geschehen ist. Er wusste, dass er real entrückt worden ist, das wusste er schon, aber er schreibt, ob im Leib, weiß ich gar nicht, oder außerhalb des Leibes irgendwie verwandelt geworden zu sein, weiß ich nicht, Gott weiß es. Also er hatte, das muss ich deutlich sagen, er hatte keine geistliche Vision, wie Johannes auf Patmos, der immer wieder sagt, ja, und ich wurde im Geist und im Geist sah ich und so weiter und so fort. Nein, Paulus war real entrückt, obwohl er jetzt nicht genau sagen konnte, ob im Leib oder außerhalb des Leibes. Und da habe ich mir gedacht, ja gut, viele Dinge wissen wir ja auch nicht. Es gibt ja so viele Dinge über die Entrückung, da kann man sich so schwer vorstellen. Ne? Wie ist das mit denen, die verbrannt sind? Eben kam noch jemand auf mich zu und frug mich, ja werden die Gräber aufgehen, aufbrechen bei der Auferstehung? Ich denke nicht. Ich denke, was ist mit den Christen, die in den Meeren ertrunken sind, bei Schiffsunglücken und von Fischen aufgefressen worden sind und die Fische sind wieder von Fischen aufgefressen worden. Ja? Oder was ist mit denen, die verbrannt sind durch Unglücke oder Inquisitionen? Was ist mit denen, die in Gletscherspalten liegen oder durch Unglücke umgekommen sind und die man nicht mehr auffinden konnte? Eins ist wichtig, liebe Glaubensgeschwister, nur das zählt. Gott weiß es. Gott weiß es. Gott weiß, wie es funktioniert. Er ist der Schöpfer. Er wird schon richtig machen, ne? Aber er sagt, alle, die an meinen Sohn glauben, kenne ich. Auch die vielen Kinder, die vielleicht nie geboren wurden, aber gezeugt waren und als Embryo starben. Ich kenne sie alle. All die Gläubigen, die damals auf der Titanic waren und umkamen, ich kenne sie alle. Und sie werden alle in den Himmel geholt. Ich kenne dich. Das heißt ja, der Herr kennt die Seinen, ja? Er kennt sie alle mit Namen. Wohin wurde Paulus entrückt? Ins Paradies. Also einen Menschen, der entrückt wurde bis in den dritten Himmel. Jetzt wissen wir auch, wo das Paradies ist. Wo ist das Paradies? Im dritten Himmel. Und ich kenne einen solchen Menschen, ob im Leib, außerhalb des Leibes, weiß ich nicht, Gott weiß es, dass er in das Paradies entrückt wurde. Entrückt wurden ja schon viele, denken wir an Henoch, Elia kann man sicherlich auch dazu zählen, Philippus, der, wie sagt man, horizontal entrückt wurde, ja. Johannes auf Patmos, geistlich, nicht leiblich, geistlich, visionär. Aber Paulus wurde wirklich entrückt in den dritten Himmel, in das Paradies. Ja, und jetzt stellen wir uns die Frage, liebe Geschwister, das ist ja die Hoffnung, Himmelfahrt, Jesus kommt wieder. Während dieser Zeit zwischen Himmelfahrt und Entrückung wird ja die Gemeinde Jesu gebaut, von ihm, dessen Mittel nie ausgehen. Was bedeutet das denn jetzt unter anderem, ich wurde entrückt in das Paradies? Das ist die Botschaft, die Paulus uns vermittelt, auch so als Prototyp. Er will uns sagen, hört mal Leute, das Paradies ist wieder offen. Das Paradies ist wieder offen. 1. Mose 3, 24, der Sünde wegen. Und er trieb den Menschen aus und ließ östlich vom Garten Eden den Cherubim lagern und die Flamme des kreisenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Seit dem Sündenfall ist das Paradies verschlossen. Kein Mensch konnte in dieses Paradies zurück. Ein Cherubim steht davor und bewacht es. Manche vermuten, dass das Paradies dann noch auf der Erde war und nachher vor der Sintflut oder irgendwie mit der Sintflut von dieser Erde weggenommen worden ist. Aber das spielt jetzt auch nicht so die Rolle. Wichtig ist, dass wir wissen, das Paradies ist verschlossen. Niemand gelangte in dieses Paradies. Und jetzt werden vielleicht diejenigen unter uns, die mitdenken, sagen, doch, 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 doch. Da gibt es einen. Der war im Paradies. Dann frage ich, ja, wer denn? Lazarus. Da gibt es ja die Geschichte, nicht wahr? Von Lazarus und dem reichen Mann. Und der Lazarus war im Schoße Abrahams. Ja, das ist vollkommen richtig. Aber ich wage zu behaupten, es ist nicht das Paradies. ist nicht das Paradies. Paradies war zu. Es war ja zu. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in den Schoß Abrahams getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Ja, einmal diese Tatsache, also das ist ja nun das Wort unseres Herrn Jesus Christus, der die Menschen geliebt hat wie kein anderer. Und er sagt, okay, der Lazarus, der wurde von Engeln getragen. Das war alles noch vor dem Kreuz, vor der Auferstehung, vor der Himmelfahrt. Wenn wir heute sterben, wir werden nicht mehr von Engeln getragen. Wir kommen gleich durch den Geist Gottes, ja, kommen wir in die himmlischen Sphären. Dem Geiste nach, der Seele nach. Leib im Grab. Aber damals, Lazarus, der wurde von Engeln, als er starb, ins Paradies getragen. Und dann heißt es so kontrovers, und der Reiche starb auch und wurde begraben. Bah! Das ist schon ein Unterschied, ne? Schon ein Unterschied. Wie ernst Erlösung ist. Wie ernst es ist, damit ernst zu machen. So, Paradies, ich habe das hier, warte mal. Paradies bedeutet so viel wie Park oder Garten, Garten Eden. Paradies kommt aus dem Persischen und heißt Park. Schoß Abraham bedeutet, hat verschiedene Bedeutungen. Einmal, wie das Wort schon selber sagt, ist die klarste Bedeutung Schoß Abrahams, also Schoß. Es kann auch bedeuten Gewandbausch oder sogar Meeresbucht. Aber nicht Paradies, Park. Das ist etwas anderes. Und Jesus sagt nicht, er hat nie vom Paradies gesprochen, bevor er am Kreuz war. Hat er nie vom Paradies gesprochen. Und auch hier nicht. Er sagt nicht, und der Lazarus kam ins Paradies. Er sagt, nein, er kam in den Schoß Abraham. Warum? Wie ist das zu verstehen? Es gibt ja den Ausdruck Totenreich. Ja? Also im Hebräischen sagte man immer Sheol, steht für Totenreich. Und im Griechischen sagte man Hades, steht auch für Totenreich. Und dieses Totenreich ist eben ein Begriff für alle Menschen, die sterben, die kommen in das Totenreich. Jeder Mensch im alten Bund, der gestorben ist, kam in das Totenreich. Aber dieses Totenreich hatte zwei Abteilungen. Zwei Abteilungen. Eine Abteilung für die Gottgläubigen und die sich ja, nach dem Gesetz hielten, sagen wir mal so, und die Opfer ernst nahmen, im Blick vorausschauend auf Jesus, die kamen in die Abteilung des Totenreiches, den man auch Meeresbrucht, Schoß, Gewandbausch, eben Schoß Abraham nennt. Und die anderen Ungläubigen, wie dieser reiche Mann, die kamen an den Ort, wo die Ungläubigen sind, an den Ort der Qual innerhalb des Totenreiches. Und diese beiden Abteilungen innerhalb dieses eines Totenreiches waren voneinander getrennt durch eine unüberbrückbare Kluft. Da konnte der eine nicht zum anderen. Aber der reiche Mann wusste davon. Und der Lazarus wurde getröstet. Und der reiche Mann befand sich in Qual. Aber dann, als der Herr Jesus Christus am Kreuz von Golgatha starb, Paradies war zu, kamen alle ins Totenreich, allerdings in zwei Abteilungen. Aber als dann der Jesus Christus das Werk am Kreuz von Golgatha vollbrachte, er sagt es ja nicht umsonst, es ist vollbracht, ging das Paradies wieder auf. Und das wunderbare Zeugnis dafür ist meines Erachtens, dass der Vorhang im Tempel zerriss. Ja, das geschah ja buchstäblich, aber das symbolisiert nun auch, dass der Zugang zu Gott, der Zugang zum dritten Himmel, der Zugang zum Paradies wieder frei ist. Und darum sagt Jesus ja dann auch dem Schächer, der mit ihm gestorben ist, dem sagt er, der dann seinen Glauben kundtut, dem sagt er, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das sagt er erst jetzt. Vorher hat Jesus nicht vom Paradies gesprochen. Im direkten Sinn. Aber jetzt. Ja. Das ist etwas ganz, ganz Kostbares und ich finde auch eine große Ermutigung für uns. Sehen Sie mal, durch einen Baum kam die Sünde in die Welt und das Paradies wurde verschlossen. Ja? Durch den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und durch einen anderen Baum, tausende Jahre später, der Baum von Golgatha, das Kreuz von Golgatha, geht das Paradies wieder auf. Beides in der Nähe eines Gartens. Ja? Das eine buchstäblich im Garten, damals im Garten Eden. Und Jesus war ja kurz vorher im Zusammenhang mit der Kreuzigung noch im Garten Gethsemane. Also wie Gott das alles wiederherstellt. Ja, ich möchte zum Schluss kommen. Er hört dann unaussprechliche Worte. Er sagt, dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, die ein Mensch nicht sagen kann. Also Paulus und nicht sagen darf. Paulus hat also Dinge gehört, die, jemand hat es mal so bezeichnet, ich habe es abgeschrieben. Es wäre einfacher, die Gesetze der Atomenergie einem Eingeborenen im afrikanischen Busch zu erklären, als die himmlische Sprache einem irdischen Verstand. Also was uns da oben erwartet, das ist, da reicht unsere Fantasie nicht aus. Ja, was kein Auge gesehen, was kein Ohr gehört, was in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Beten wir, komm, Herr Jesus. Und der Apostel Paulus hat ja dann neben dieser Entrückung noch viele andere Offenbarungen bekommen. Ich könnte mir vorstellen, dass das, was er da natürlich erlebt hat, dass das mit eingeflossen ist, auch in seinen Briefen, aber buchstäblich konnte er das nicht weitergeben. Und er hat ja dann wegen dieser Offenbarungen, wegen hatte er dann ein Pfahl im Fleisch, weil er so ein Übermaß an Offenbarungen erhalten hat, dass er heute die Gemeinde besitzt. Wir besitzen ja die Offenbarungen des gesamten Neuen Testamentes. Wir wissen ja so viel. Die sich da auf die Straße kleben, die wissen das ja gar nicht, ne? Dass die Welt nicht untergeht. Die Welt geht nicht unter. Jesus hat doch alle Macht im Himmel und auf Erden. An ihn müssen wir uns kleben. An ihn müssen wir uns kleben. Nicht an diese Welt. Ja, das vielleicht noch. Paulus hat gesagt, er erhielt diese Offenbarungen vor 14 Jahren. Also man weiß heute, der 2. Korintherbrief ist ungefähr 56 nach Christus geschrieben worden. Also 56 nach Christus, 14 Jahre zurück, das ist dann 42 nach Christus. 42 nach Christus, also demnach fiel seine Entrückung noch vor der Ausführung seiner ersten Missionsreise. Und all den Briefen, die er dann in Folge geschrieben hat, hat er seine Entrückung erlebt. Ja, seine erste große Missionsreise beginnt in der Apostelgeschichte Kapitel 13. Und diese Entrückung, er hat nie darüber geredet, die Entrückung hat er vorher schon erlebt. Warum? Warum hat er sie erlebt? Und das ist eben auch ein Kriterium für die Gemeinde Jesu. Er als Prototyp, er war berufener Apostel, er hatte einen besonderen Auftrag, besondere Offenbarungen, Und Gott wollte ihn einfach schon einmal mit in diese himmlische Welt hineinnehmen. Und das ist es auch, was er uns nachher immer wieder verkündigt, der Apostel der Gemeinde Jesu, was im Himmel all die Segnungen, die auf uns warten. Das war also eine große Realität und das gehörte natürlich auch dazu, es war ganz bestimmt eine große Ermutigung für seinen Lebensweg. Also der hat ja, ich möchte fast sagen, nach Jesus hat keiner mehr so gelitten, wenn man seine Briefe liest, ja, wie der Apostel Paulus. Und da hatte er eine tolle Ermutigung in der Tasche, ne? Oder so hier im Herzen, in seinem Bausch. Er wusste Bescheid. Er wusste Bescheid. Und die Gemeinde hat ja auch und benötigt ja auch diese Ermutigung. Das sollst du ja wissen. Paulus ist der Prototyp. In all dem Schweren, das du jetzt durchmachst auf dieser Erde, in dieser Welt, in deinem Berufsleben, mit deinen Bekannten, vielleicht in deiner Familie oder vielleicht auch Leid, Krankheitsleid, finanzielles Leid. Du gehst ganz unten durch und du wirst vielleicht sogar ein bisschen verfolgt, ja, zumindest mental oder mit Worten. Du wirst jetzt nicht geschlagen, aber mit Worten. Du erlebst Leid. Und du lebst, du darfst leben mit dieser Hoffnung. Das ist einmal alles zu Ende. Und dann ist da der Himmel. Und darum konnte natürlich, Paulus konnte das ja, man wundert sich, ich habe das immer so gedacht, ja Mensch, der hat ja gut schreiben da, ne? Denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Sterben gewinnen, ja warum denn? Ja, wenn er das erlebt hat, wa? Und er wusste da oben schon im dritten Himmel, im Paradies. Der hatte keine Angst, als er da im Gefängnis saß, in der Todeszelle. Liest man nichts drüber. Denn ich werde von beiden bedrängt. Mich verlangt danach aufzubrechen und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Sicher dürfen wir das auch als Trost mitnehmen. Amen, komm Herr Jesus. Denn eins ist ganz wichtig, liebe Geschwister. Der Gemeinde ist kein Wohlergehen verheißen. An keiner Stelle im Neuen Testament. Der Gemeinde ist Leid prophezeit. Leid, Leid und nochmal Leid. Weil wir die höchsten Verheißungen haben. Die höchste Glückseligkeit in Jesus Christus. Und darum als letzter Vers. Paulus kann das schreiben und er kann uns das mit auf dem Weg geben. Er war selber da und er weiß, die Gemeinde Jesu wird einmal dort sein. Und in Bezug dieser Herrlichkeit vergleicht er jetzt das Leid auf dieser Erde. Und der Mann, also ich könnte das nicht so schreiben, aber er konnte das, ist ihm von Gott gegeben. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Trübsal bewirkt uns ein über jedes Maß herausragendes ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Einmal sagt er, das schnell vorübergehende, leid mal, ne? Wer leidet? Ein Jahr, 5 Jahre, 7 Jahre, 30 Jahre im Rollstuhl vielleicht? Und Paulus sagt, in Bezug der Ewigkeit, schnell vorübergehend, kurze Phase. Das ist ein Wort Gottes an dich. Und dann gewichtsmäßig, ja. Das Leid ist nur das Gewicht einer Feder im Gegensatz zu dem Gewicht eines Goldbarrens. Wenn er schreibt, das schnell vorübergehende Leichte unserer Trübsal bewirkt uns ein über jedes Maß herausragendes ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Schnell vorübergehend, ewig, ist der Gegensatz. Leicht zu ewigem Gewicht der Herrlichkeit, ist der Gegensatz. Ich möchte Sie ermutigen, und zwar dahingehend, die Leiden, auch wenn es uns schwerfällt, sie lohnen sich. Bleiben Sie an dem Ort, wo Sie sind. Fliehen Sie nicht. Überwinden Sie. Halten Sie aus, halten Sie durch im Aufblick auf Jesus Christus. Es sei denn, dass er Sie ganz konkret einen anderen Weg führt. Es lohnt sich, durchzuhalten und zu ertragen. Es lohnt sich, das Leid nicht zu verleugnen oder aufzugeben. Die Herrlichkeit kommt. Es lohnt sich, weiter zu beten. Und wenn es noch Jahre dauern sollte, wir hoffen ja alle nicht, und wenn es noch Jahre dauern sollte, wir werden es nie bereuen, dass wir mit ihm gerechnet haben, während wir lebten und dafür gebetet haben. Er sagt, die Krone der Gerechtigkeit allen, die seine Erscheinung lieb haben, egal in welcher Generation. Darum lohnt es sich auch weiter daran festzuhalten, es weiter zu verkündigen, es weiter zu beten. Amen. Komm, Herr Jesus. Amen. Ich darf noch beten. Ja, liebevoller Vater, in dem Namen deines Sohnes Jesus Christus, danke für die lebendige Hoffnung. Danke, dass Jesus auferstanden ist, dass wir auferstehen werden. Danke, dass Jesus gen Himmel gefahren ist, dass auch wir gen Himmel fahren werden. Danke, dass das Paradies wieder offen ist und dass du uns in deine Herrlichkeit holst, sogar noch weiter, überhimmlisch heißt es. Danke, dass du, Herr Jesus Christus, das Werk am Kreuz vollbracht hast, in deinem Kommen, in deinem Sterben und in deiner Auferstehung. Hier sind wir, Herr, und warten so lange schon. Wir sehen die Zeichen der Zeit. Und wir beten von ganzem Herzen immer und immer wieder. Und wir wollen darin nicht müde werden. Amen. Komm, Herr Jesus. Maranatha.